Und weil das so ist, deswegen lassen wir auch das Wort Gottes stehen. Das Wort Gottes soll unverändert gepredigt und geglaubt werden. Das Wort ist unsere Nahrung. Das Wort kommt aus Gottes Mund selbst. Das glauben wir, dass das, was geschrieben steht, genauso von Gott geredet wurde. Wortwörtlich und irrtumslos. Deswegen sind wir so reich gesegnet, dass wir dieses Wort aufschlagen können und dass wir wissen, dass dieses Wort stärker ist als alle Mächte. Ein Wörtlein kann ihn fällen, wie Luther das ausdrückt, das verniedlicht, gell? Ein Wörtlein. Ein Wörtlein Gottes ist so stark, dass alle Mächte weichen. Und deswegen konzentrieren wir uns auf Gottes Wort und wie wir eben gesungen haben, er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Und so brauchen wir Gottes Hilfe, sein Wort zu verstehen. Und sein Geist durchdringt alles und er öffnet uns das Herz und die Augen, sein Wort richtig zu verstehen und gibt auch Befähigung, es so zu verkünden, wie es gemeint ist. Deswegen lasst uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, du bist der Herr Zebaoth, du bist der wahre Gott, der Fleisch geworden ist und das, um König zu sein auf dieser Erde. Du wurdest verworfen und das war der Plan deines Vaters und auch dein Wille, dass du dich für dein Volk hingibst und nicht nur für die Juden, sondern für die ganze Welt, damit jeder, der an dich glaubt und deine Stimme hört, gerettet wird. Danke, Vater, dass du deinen Geist sendest, damit dein Wort auch verstanden und angenommen wird. Und so bin auch ich völlig abhängig von dir. Bitte bewahre mein Herz und meine Gesinnung in dir und gebrauche du dein Wort, wozu du es gesandt hast, zu belehren, zu überführen, zurechtzuweisen und uns zu erziehen, uns alle zu erziehen, als deine Kinder in der Gerechtigkeit. Amen. Was machst du, wenn du ein neues Buch bekommst und du hast es in der Hand und bestimmt schaust du dir erstmal an, was ist auf dem Cover zu sehen, was ist der Titel und dann drehst du es wahrscheinlich um, denn meistens auf der Rückseite des Buches findest du einen Text. Dort steht erstmal, worum es in dem Buch geht. Da gibt es meist so eine Zusammenfassung davon, worum es sich handelt, worum es geht in diesem Buch. Und genauso machen wir es auch mit dem Evangelium nach Johannes. Das können wir jetzt nicht so in die Hand nehmen und umdrehen und einen Text finden. Nein, wir schlagen es einfach auf am Anfang und dort finden wir einen ganz erstaunlichen Text. Nämlich die ersten 18 Verse sind die Zusammenfassung des ganzen Evangeliums. Und das ist sehr erstaunlich und wunderbar, wie Gott das gemacht hat. Also in diesen ersten 18 Versen in Johannes Kapitel 1, wir können gerne dahin gehen, da sehen wir, diese ersten 18 Verse, die wir gleich lesen, die enthalten schon alle wichtigen Worte des Evangeliums. Dort finden wir Worte wie Licht und Leben und Wahrheit und Glauben, Zeugnis und Welt und Herrlichkeit und natürlich Jesus Christus. All das ist schon in diesen 18 Versen enthalten. Und da ist also der Kern des Evangeliums. Es ist komprimiert. Wir haben eine gesamte Zusammenfassung des Evangeliums. Und weil das eben so komprimiert und wichtig ist, deswegen nehmen wir uns da Zeit für. Nicht nur heute, sondern auch in den kommenden Wochen gehen wir durch dieses Vorwort, diese Zusammenfassung des Evangeliums und weil Gottes Wort uns alles bedeutet, deswegen lesen wir es auch. Und so lasst uns gemeinsam lesen, das Evangelium nach Johannes, die ersten 18 Verse. Dort steht: Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Und doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit als die Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm und rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit aber ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Das ist das irrtumslose Wort Gottes, was Gott geredet hat. Und hier in dieser Zusammenfassung des gesamten Evangeliums finden wir einen vierfachen Segen. Der Segen aus dem Evangelium. Es gibt nur ein Evangelium, es gibt zwar vier Bücher im Neuen Testament, alle haben den Titel, oder wir kennen es als die Evangelien, aber sie alle, die vier, haben wir schon gesehen, haben eine Sicht von Jesus Christus. Beschreiben uns verschiedene Begebenheiten, nicht jeder beschreibt dieselben, aber alle eine Person, Jesus Christus. Er ist das Evangelium. Und hier sehen wir einen vierfachen Segen. Und was ist die erste Segnung, die wir sehen? Gott erklärt bekommen. Gott erklärt bekommen. Das Evangelium, das beginnt auf den ersten Blick geheimnisvoll und provoziert manches Fragezeichen im Kopf. Wenn wir aber die ganzen 18 Verse lesen, dann werden diese Fragen auch schrittweise geklärt. Und so ist es auch mit dem ganzen Evangelium. Wenn wir das von vorne bis hinten wirklich durchlesen, dann wird uns klar, wer Gott ist. Und das ist die erste Segnung des Evangeliums. Gott, den einzig wahren Gott, erklärt zu bekommen. Wie gut ist das? Hört noch einmal darauf, wie tiefgründig der Evangelist beginnt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Nun, da kommen schon die ersten Fragen. Wer ist das Wort? Und allein vom genauen Hinsehen können wir das schon beantworten. Wir sehen drei Beobachtungen. Das Wort, und ihr könnt gerne bei euch in den Vers 1 schauen, da seht ihr das. Das Wort ist ewig. Es war im Anfang schon da. Zweitens, das Wort ist in enger Beziehung zu Gott. Es ist bei Gott. Und drittens, das Wort hat dasselbe Wesen wie Gott. Es ist Gott selbst. Aber dennoch bleibt die Frage, wer genau ist dieses Wort? Dann lesen wir weiter in Vers 4, wo es über das Wort heißt, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und diese Begriffe sind uns nicht neu. Wir sprechen tagtäglich von Licht und von Leben. Wir sagen zum Beispiel, kannst du mal das Licht anmachen? Oder wie geht's dir so im alltäglichen Leben? Also Licht und Leben, das sind Begriffe, die wir tagtäglich gebrauchen. Aber was ist genau hier damit gemeint? Und so haben wir schon einige Fragen, nämlich wer genau ist das Wort und welches Leben hat er und wie kann das Leben gleichzeitig Licht sein und welches Licht verbreitet er? Und das Geniale an diesem Vorwort ist, dass diese Fragen beantwortet werden, wenn wir weiterlesen. Wer ist das Wort? Schaut in Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Hier erfahren wir schon, wer das Wort ist, nämlich einer, der Fleisch wurde. Und Fleisch, das sehen wir in Vers 13, das ist das, was uns als Menschen ausmacht. Wir sind eben Geschöpfe von Fleisch und Blut. Also das Wort wurde ein wahrer Mensch, ein leibhaftiger Mensch. Und außerdem sehen wir, dass er der eingeborene Sohn vom Vater ist. Aber wir wissen immer noch nicht seinen Namen. Und wenn wir weiterlesen, kommen wir zu Vers 17. Und dort steht auch, wer er ist. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Hier haben wir es also ganz deutlich schwarz auf weiß. Es geht um Jesus Christus. Er ist das Wort. Und so ist diese Frage schon mal beantwortet. Die Frage ist aber noch, was ist mit dem Leben und Licht konkreter gemeint? Und auch das erfahren wir in Vers 17. Wir haben einmal die Gnade und die Wahrheit. Und in dem Evangelium werden wir auch erfahren, dass es nicht nur darum geht, möglichst gesund zu bleiben und lange am Leben zu bleiben, sondern dass es etwas viel Größeres gibt, das wir brauchen, nämlich ewiges Leben. Und dieses ewige Leben kommt nur durch Gottes Eingreifen. Und das ist seine Gnade. Also Leben entspricht der Gnade und Licht der Wahrheit. Weil im Evangelium werden wir sehen, dass es zwar gut ist, mit den Augen sehen zu können, aber das ist nicht alles. Man kann mit den Augen sehen und doch blind sein für die Wahrheit. Und beides bringt der Herr Jesus. Er bringt Gnade und Wahrheit. Wahres Leben und die Wahrheit selbst. Und so haben wir gerade mal 18 Verse gelesen und im Laufe des Lesens werden uns die Fragen beantwortet. Diese wichtigsten Fragen. Und dabei geht es ja nicht um irgendwelche belanglose Informationen, sondern um das Größte, Herrlichste und Wichtigste, was wir erklärt bekommen können, nämlich wer ist Gott? Gott erklärt bekommen. Natürlich nicht in jedem Detail, wir können ihn nicht erfassen, aber das, was wir wissen können, wird uns erklärt. Das ist das Evangelium. Keine mystische Religion, so wie dort in Kolossä, sondern Klarheit. Und das ist ein Segen des Evangeliums. Und daraus ergibt sich auch eine Anwendung. Nämlich, wenn wir Gott erklärt bekommen, wenn wir alles lesen, dann müssen wir auch alles lesen. Also lesen wir das Evangelium nach Johannes ganz, von vorne bis hinten. Und ich verspreche euch, sofern der Herr mich am Leben lässt, werde ich auch von Anfang bis Ende durchgehen. Aber das mag dauern, von daher lasst es uns auch einfach persönlich lesen. Und wenn wir das Evangelium lesen, dann erfahren wir von einer zweiten Segnung. Und was ist die zweite Segnung? Gott persönlich kennen. Ja, was für eine unfassbare Vorstellung, Gott persönlich zu kennen. Und das ist möglich. Und das zeigt uns der Evangelist im Vorwort, wenn wir mal auf die Sichtweise achten, auf seine Perspektive, aus der er schreibt. Ja, man kennt das in der Schule, hat man das schon, lernt man das auch, dass man darauf achtet, aus welcher Perspektive schreibt jemand, aus der Ich-Perspektive oder ich weiß jetzt leider nicht die ganzen Begriffe, aber ihr versteht, was ich meine. Der allwissende Erzähler, sagt man, ja, obwohl es den ja unter uns Menschen nicht gibt. Schauen wir mal, aus welcher Perspektive das hier geschrieben ist. Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Aus welcher Perspektive schreibt der Autor? Nun, wer war am Anfang dabei? Niemand, außer Gott. Und doch steht der Satz nicht in der Ich-Perspektive, nicht in der ersten Person. Gott kann das sehr wohl. Zum Beispiel in Jesaja 41, Vers 1 heißt es, ich, Jahwe, bin der Erste. Oder in Offenbarung 1, Vers 8, wo es heißt, ich bin der Anfang. Aber hier sehen wir nicht diese Ich-Perspektive, sondern der Autor schreibt, als ob er von außen darauf schaut. Aber wie ist das möglich? Wie kann jemand von außen auf diesen Anfang schauen? Das kann nur Gott. Und darum sehen wir hier die Perspektive des Heiligen Geistes. Und das ist schon genial. Wir haben also sozusagen die Dreieinheit schon im ersten Vers. Wir haben zwei Personen Gottes und der Dritte, der uns das offenbart. Also wir sehen diese Sicht von außen und das bleibt auch so in Vers 4. In ihm war das Licht, Leben und das Leben war das Licht der Menschen, schreibt der Autor. Und dann schaut er auch auf die ganze Welt in Vers 10. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Der Autor schaut also von außen auf die ganze Welt. Und es wird nicht deutlich, dass hier überhaupt ein Mensch schreibt. Wir schauen auf Gott und seine Schöpfung wie von außen. Aber das ändert sich an einem bestimmten Punkt. In Vers 14. Achtet mal darauf. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Seht ihr, der Autor, der schließt sich mit ein und das bleibt so. In Vers 16 schreibt er, und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Und damit erkennen wir etwas sehr Wichtiges über das Evangelium. Das Evangelium ist nicht einfach ein Gewinnen von Wissen, ein Annehmen von Glaubensgrundsätzen. Das Evangelium bedeutet, in die persönliche Beziehung zu Gott zu kommen, Gott persönlich kennenlernen. Und der Evangelist ist ein Beweis dafür, weil er schreibt ja, wir, nicht nur einer, sondern mehrere können diese Segnung bekommen, Gott zu kennen. Und genau darum geht es auch, wenn wir das Johannesevangelium studieren. Wir wollen nicht bloß Fakten aufnehmen, sondern wir wollen diese Segnung erfahren und uns daran erfreuen, wenn wir sie schon haben und genießen, nämlich Gott persönlich kennen. Kennst du Gott persönlich? Und dazu lese ich noch zwei Verse aus Johannes 10, Johannes 10, Vers 14, wo der Herr Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Gläubige Menschen sind solche, die sagen können, ich kenne Gott, ich kenne den Herrn Jesus Christus und er kennt auch mich. Und was für ein Kennen das ist, das wird im nächsten Vers definiert. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Wie gut kennen sich der Vater und der Sohn im Himmel? Durch und durch. Nicht nur von Ferne. Und genauso ist das auch für jeden, der den Herrn Jesus zum guten Hirten hat, der sagen kann, ich kenne ihn, nicht nur theoretisch, sondern in meinem Leben, ich erfahre ihn. Er ist da. Und das ist die zweite Segnung aus dem Evangelium. Glückselig bist du, wenn du den guten Hirten kennst, wenn du Gott persönlich kennst. Aber wie ist das möglich? Das zeigt uns die dritte Segnung. Und was ist die dritte Segnung? Gottes Kind werden. Und jetzt schauen wir nochmal genauer darauf, wie der Evangelist dieses Vorwort aufgebaut hat. Hier in meiner Schlachterbibel, da haben sie auch kursive Überschriften eingefügt und das ist so eine als Hilfestellung gedacht, aber das ist auch nicht Teil von dem inspirierten Text. Zum Beispiel bei mir habe ich eine Überschrift über Vers 15, was also so mir anzeigt oder anzeigen soll, dass da ein neuer Abschnitt beginnt. Ich möchte euch zeigen, dass Verse 1 bis 18 eine Einheit sind. Und das schauen wir uns an. Denn der Autor verläuft hier nicht einfach von vorne nach hinten, sondern er hat das wie so ein Sandwich aufgebaut. Und es gibt vier Paare, vier Wahrheiten über den Sohn Gottes, die hier gepaart auftauchen. Und eins steht in der Mitte und ist darum betont, so wie ich das verstehe. Und das führt uns zu dieser Segnung, Gottes Kind werden. Schauen wir uns nochmal diese erste Wahrheit an, in Vers 1. Da sehen wir, dass das Wort Gott ist. Das Wort ist bei Gott. Und dazu passt Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, und der hat Aufschluss über ihn gegeben. Also hier sehen wir auch, dass niemand hat Gott gesehen, nur der Sohn, der zeigt, wer Gott ist, weil er selbst Gott ist. Wir sehen also die Gottheit des Sohnes Gottes, die ist so wie, sagen wir mal, das Brot von außen in dem Sandwich. Und da sehen wir, der Sohn ist Gott maximal nah. Er macht Gott sichtbar und er ist Gott selbst. Es beginnt und endet dieses Vorwort mit der Gottheit des Sohnes. Als nächstes sehen wir seine Allmacht. Schaut mal in Vers 3, da sehen wir, alles ist durch dasselbe entstanden. Das Wort hat alles geschaffen. Und so auch das menschliche Leben und auch alles sichtbare Licht. Das hat er gemacht. Und so sehen wir, der Sohn ist mächtiger als alles, denn wer kann alles schaffen? Nur der Allmächtige. Das sagt uns die Schrift überall. Dass Gott geschaffen hat, zeigt seine Allmacht. Und demgegenüber sehen wir Verse 16 und 17. Und dort sehen wir auch einen Beweis seiner Allmacht, nämlich seine Gnade. Gnade zu verstehen, ist so entscheidend. Gnade ist nicht nur eine Hilfe, so vielleicht wie bei der katholischen Kirche in dieser Lehre, dass man eben etwas Gnade als Hilfe braucht, um vielleicht so sein, die Sünde muss überwunden werden, Gott gibt etwas Gnade und dann kann man damit arbeiten. Aber Gnade bedeutet, Gott greift ein in eine hoffnungslose Situation. Und er rettet aus dem geistlichen Tod und der Mensch kann nichts dafür tun. Und so sehen wir, Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Ja? Aber das war eben nicht genug. Die Gebote Gottes sind seit wie vielen Jahren in dieser Welt? Nun, 3500 Jahre. Und wie ist die Welt dadurch besser geworden? Heute brechen wir immer noch diese 10 Gebote. Gebote allein machen uns nicht besser. Wir brauchen mehr als das. Wir brauchen eine Allmacht, die uns rettet. Und das ist die Gnade. Und die ist durch Jesus Christus geworden. Also sehen wir hier seine Allmacht zu retten. Das Gesetz verurteilt. Aber nur Jesus Christus hat die Macht, Gesetzesübertreter zu retten und neu zu machen. Und dabei wendet der Herr Jesus Christus auch keinen Betrug an. Er beugt nicht das Recht. Seine Gnade ist in Übereinstimmung mit Wahrheit. Und so ist er der allmächtige Gott. Und als nächstes sehen wir, wie man von dem Retter erfährt. Da geht man nicht raus in den Wald und versucht an den Bäumen abzulesen, wer der Retter ist. Nein, man muss es hören. Und dafür gibt es das Zeugnis. In Vers 6 bis 8 wird uns das Zeugnis vorgestellt, nämlich ein Mensch. Es war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Nicht der, der das Evangelium schreibt, sondern Johannes der Täufer, der Jesus Christus vorangeht und der verkündigt. Es muss gehört werden. Und dieses Zeugnis kommt durch Johannes und in Vers 15 geht es noch einmal um Johannes, seht ihr? Das ist also das Paar dazu, der Partnervers dazu. Da sehen wir, was Johannes tatsächlich gesprochen hat und wie er Zeugnis gegeben hat. Er hat nicht etwas aufgeschrieben, er hat nicht etwas auf den Boden geritzt, er hat gerufen, damit alle es hören. Und was er gesprochen hat, das wird uns hier gesagt. Also, der Sohn ist Gott, er hat alle Macht, er wurde angekündigt durch das Zeugnis und er ist tatsächlich gekommen. Und das sehen wir in Vers 9 bis 11, da wird uns das Kommen beschrieben. Das wahre Licht kommt in die Welt und so war er in der Welt. Und auch Vers 14 dazu passt dazu und zeigt uns, wie dieses Kommen geschehen ist. Das war nämlich ein Wunder. Gott, der Sohn, musste dafür Mensch werden. Und er ist wahrer Gott geblieben und kam als wahrer Mensch zur Erde, geboren von einer Jungfrau, seiner leiblichen Mutter. Und so lebte er unter seinem Volk. Er wohnte unter uns, sagt der Schreiber. Und so sehen wir 4 große Wahrheiten über den Sohn Gottes. Seine Gottheit, seine Allmacht, sein Zeugnis, das Zeugnis über ihn und sein Kommen. Und all das in umgekehrter Reihenfolge führt uns an das Ende des Vorworts. Und so bleibt eine Mitte. 2 Verse, die kein Gegenüber haben, die im Zentrum stehen und die uns zeigen, wofür der Sohn Gottes kam. Ja, er kam, um Gott sichtbar zu machen. Aber was ist die Segnung für uns? Und damit geht es nicht um uns. Die Welt dreht sich nicht um uns. Es geht um Gottes Ehre. Versteht bitte, dass Gott all das zu seiner Ehre tut. Und es ist seine Ehre, wenn wir gesegnet werden. Die größte Segnung ist das Geschenk, Gottes Kind zu werden. Das sehen wir in den Versen 12 bis 13. Das Geschenk des Sohnes Gottes. Allen aber, die ihn, den Sohn, der das Wort ist, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und so schenkt Gottes Sohn selbst das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Böse, verlorene Übertreter des Gesetzes können Kinder Gottes werden? Warum ist das so besonders und wichtig? Nun, überlegt einmal, welche Segnung das mit sich bringt. Erstens, ein Kind darf immer zum Vater kommen. Ein Kind hat den Zugang zum Vater. Und als Kind darf ich dem Vater nah sein, ganz nah. Und das zeigt uns Römer 8, Vers 15, wo es davon spricht, dass ein Kind Gottes jetzt den Vater Abba nennt. Abba ist das Wort, was bei uns zum Beispiel Papa heißt. Und drückt diese enge Beziehung aus zwischen dem Kind und dem Vater. Und auch wenn wir nicht immer dieses Wort so in den Mund nehmen, nicht immer unbedingt das jetzt so ein Mustergebet ist und wir sagen, aber so machen wir uns als Kinder Gottes bewusst, dass wir so zu ihm rufen. Und bei allem heiligen Respekt kommen wir vor Gott mit großer Zuversicht, so wie zu Papa. Und so steht es auch in Römer 8, Vers 17, was daraus entspringt, wenn wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Nicht nur haben wir Zugang zu Gott, sind ihm eng verbunden, sondern wir erben auch das, was sein eigener Sohn erbt, die ganze Welt. Und jetzt überlegt einmal, wie das, was wir hier in den Versen 12 und 13 lesen, wie das zu Gottes ursprünglichem Plan passt. Gott hat die Welt gemacht in 6 Tagen und am 6. Tag am Ende hat er zum Höhepunkt Mann und Frau geschaffen in seinem Bild. Adam und Eva waren auch so etwas wie Kinder Gottes. Sie hatten keine menschlichen Eltern, sie hatten Gott zum Schöpfer. Und wozu hat Gott die beiden geschaffen? Damit er mit ihnen enge Gemeinschaft hat, damit sie seine Ebenbilder sind, damit er ihnen nah ist, damit er mit ihnen redet. Sie hatten Zugang zu Gott. Und auch damit Gott die Ehre bekommt durch ihre Regierung. Was wir eben gesehen haben, Kinder Gottes erben. Nun, Adam und Eva waren die Könige über die ganze Welt. Sie sollten was herrschen über alle Tiere und die ganze Welt bewahren, behüten. Aber diese Gemeinschaft mit Gott ging verloren. Die Bibel sagt uns, die Beziehung zerbrach wegen der Sünde. Sünde ist die Übertretung von Gottes Gebot. Und ein Ungehorsam reicht, weil Gott heilig ist. Und so, weil wir alle von Adam abstammen, so ist es auch mit uns. Wir sind von Natur aus Übertreter Gottes, Übertreter der Gesetze Gottes. Das ist unser Naturell, unser Wesen. Und das, weil wir Gott nicht lieben. Die Schrift sagt, keiner sucht Gott. Keiner hat Gott lieb, den wahren Gott. Vielleicht ein Gott unserer Vorstellung, aber nicht den Gott der Bibel. Und so rebelliert jedes Kind, jeder Mensch von Geburt an gegen den wahren Gott. Und damit, sagt der Herr Jesus, in Johannes 8 sind wir Kinder des Teufels. Wir sind nicht neutral. Die Bibel sagt, wir sind Kinder Satans und es gibt nur diese 2 Familien. Wir sind fern von Gott, entfremdet und verdienen Verdammnis für unseren Ungehorsam. Die Frage, wie können wir dann Kinder Gottes werden? Wie geht das dann? Und hier steht es, nur indem wir den Sohn Gottes aufnehmen, deswegen musste er Mensch werden. Gott kann nicht vom Himmel aus sagen, ich nehme euch als Kinder an. Wir brauchen einen Stellvertreter, der all das richtig macht, was wir falsch machen. Einer, der als Mensch Gott liebt über alles, wie wir ihn niemals geliebt haben. Der an unserer Stelle die Strafe auf sich nimmt. Und der aufersteht vom Tod, damit wir ein neues Leben empfangen können. Und genau das hat er, Jesus Christus, getan. Und deswegen ist der Weg frei, Kinder Gottes zu werden. Nur indem wir den Sohn Gottes aufnehmen. Aber achtet auch darauf, dass das niemand tut von sich selbst. Das macht er hier sehr deutlich in Vers 13, der Schreiber. Es kommt nicht aus Abstammung, nicht weil man aus einer christlichen Familie kommt. Es kommt nicht durch den Willen des Fleisches, nicht durch eine Entscheidung. Eine Entscheidung macht dich nicht zum neuen Menschen. Auch nicht die Einflussnahme eines anderen. Keine Institution, keine Kirche, keine Handlung. Niemand macht dich zu einem Kind Gottes. Das macht Gott in der neuen Geburt. Er schenkt ein neues Herz, das dann an Jesus glaubt. Und nur so bekommen wir göttliche Natur, aber ohne Götter zu werden. Kinder Gottes zu sein, heißt nicht Götter zu werden, sondern als Menschen endlich so zu sein, wie wir sein sollten und in enger Gemeinschaft mit Gott zu leben, während es nur einen einzigartigen Sohn Gottes gibt. Das macht er auch deutlich. Das Wort eingeborener Sohn bedeutet einzig geborener. Und er ist und bleibt der einzigartige Sohn. Und wie das funktioniert, ist, wenn wir ihn aufnehmen, dann werden wir mit ihm verbunden. Das heißt, Gott sieht dich, als wärst du Jesus Christus, hättest so gehorcht und die Schuld, deine Schuld ist beglichen. Wenn du ihn aufnimmst, dann gehört dir alles, was ihm gehört, als der Christus. Und dann hast du dieselbe Gemeinschaft mit Gott. Das ist gewaltig. Ich meine, wer kann das erfassen? Aber eins darfst du nicht vergessen. Du musst ein Kind Gottes werden. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann, wie es hier steht, nimm den Sohn Gottes auf. Ich sage dir nicht, werde neugeboren, weil das, lesen wir hier, kann niemand bewirken. Aber wenn du den Sohn Gottes siehst, als den wahren Gott, der Mensch wurde und der alles schafft und macht, dich mit Gott zu versöhnen, dann nimm ihn auf und du wirst ein Kind Gottes. Da können wir Gott beim Wort nehmen, wie immer. Was ist die vierte Segnung, die wir aus diesem Vorwort lernen? Viertens, von Gottes Sohn leben. Und so haben wir gesehen, was sich in diesem Vorwort ändert. Es wird von Anfang bis Ende klarer. Also es wird mehr erklärt. Zweitens, es wird zunehmend persönlicher. Vorher diese Sicht von außen, dann dieses Persönliche, wir, uns. Und drittens, es betont eins, nämlich das Geschenk in der Mitte, das Geschenk, Kinder Gottes zu werden. Und in unserer vierten Beobachtung, da geht es darum, was gleich bleibt. Was bleibt gleich von Vers 1 bis Vers 18? Was ist das, was gleich bleibt? Schaut mal mit mir in euren Bibeln die Verse 1 bis 18 nochmal an. Und wir fragen uns bei jedem Vers, um wen es geht. Vers 1 geht es um das Wort. Vers 2 geht es um dieses, nämlich das Wort. In Vers 3 geht es um den, durch den alles entstanden ist, das Wort. In Vers 4 geht es um ihn, in dem das Leben ist. Das ist das Wort. In Vers 5 geht es um das Licht, den Sohn Gottes. In Vers 7 geht es um ihn, der das Licht ist, der Sohn Gottes. In Vers 8 geht es um das Licht, den Sohn Gottes. In Vers 9 geht es um das Licht, Gottes Sohn. In Vers 10 geht es um den, der in die Welt gekommen ist, der Sohn Gottes. In Vers 11 geht es um den Sohn Gottes, der in sein Eigentum kam. In Vers 12 geht es darum, dass wir ihn, den Sohn Gottes, aufnehmen. In Vers 14 geht es um das Wort, das Fleisch wurde, der Sohn Gottes. In Vers 15 geht es darum, Johannes legt Zeugnis ab von ihm, dem Sohn Gottes. In Vers 16 geht es darum, dass wir alle aus seiner Fülle empfangen, aus der Fülle des Sohnes Gottes Gnade empfangen. In Vers 17 geht es um ihn, Jesus Christus. Und in Vers 18 geht es um den, der uns Gott erklärt, den Sohn Gottes. Also worum geht es hier? Von Anfang bis Ende. Um den Sohn Gottes. Die Verse 1 bis 11 zeigen uns, wir müssen von dem Sohn Gottes hören. Ja? Wir müssen von ihm hören. Und das verstehen wir. Wir sagen ja, alle Menschen müssen das Evangelium hören. Jeder muss es erfahren. Okay, das verstehen wir. In Vers 12 und 13 sehen wir, alle müssen ihm glauben. Alle sollen Jesus Christus aufnehmen, müssen ihn aufnehmen, um errettet zu werden. Das verstehen wir auch. Wir sagen ja den Kollegen und Kindern und Freunden, glaube an den Herrn Jesus. Das verstehen wir. Aber verstehen wir auch, dass nachdem wir unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, unser Leben keinen anderen Fokus bekommt als Jesus Christus. Wir glauben nicht nur einmal an den Herrn Jesus und vergessen ihn. Das macht uns Johannes hier deutlich. Wir glauben an ihn. Wir glauben an ihn, um von ihm zu leben. Wenn Johannes uns hier zeigt, nach Vers 13, wie ein Gläubiger denkt und lebt, dann sehen wir, dass sich auch in Vers 14 bis 18 alles um den Sohn Gottes dreht. Ich hoffe, ich kann euch das deutlich machen. Versteht ihr, worum es geht? Das Leben als Kind Gottes dreht sich nur um Jesus Christus, um den Sohn Gottes. Wir kommen nicht auf ein höheres Level, nachdem wir an Jesus glauben. Es gibt nichts Besseres herauszufinden oder zu entdecken als Jesus Christus, durch den wir Kind Gottes werden. Christus bleibt unser Fokus, unsere Nahrung, unsere Lebensquelle. In der Bekehrung und nach der Bekehrung, am Anfang des Glaubenslebens und in der Mitte und am Ende ist es Jesus, Jesus und immer nur Jesus. Wir leben von Gottes Sohn. Er ist unser Leben. Und sonst haben wir keins. Für ein Kind Gottes entspringen alle guten Gedanken, aller Lebensmut, alle wahre Freude, alle Hoffnung, jeder Wert und das beste Ziel nur aus dem Sohn Gottes, Jesus Christus. Und ich habe auch überlegt, aber ich kann es nicht besser ausdrücken als Paulus, der in Philipper 1, Vers 21 schreibt, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du bist das Leben, in dir ist das Leben und du bringst es auch auf die Erde zu jedem Menschen, der dich aufnimmt. Danke dafür. Und danke, Vater, dass du die neue Geburt schenkst und das aus ganz unverdient und frei, aus freier Gnade. Und danke, dass du uns mit deinem Sohn auch alles geschenkt hast und schenken wirst. Und so bitte ich dich, Vater, dass wir das nicht vergessen, auch heute an diesem Tag und in der Woche, dass du uns immer wieder bitte erinnerst daran, dass unser Leben nirgendwo anders zu finden ist als in deinem Sohn. Und dass er im Himmel thront, nicht um fern von uns zu sein, sondern um zu warten, dass ihm auch alle Dinge auf der Erde unterworfen werden. Und gleichzeitig bist du, Herr Jesus, das Haupt. Du bist nicht weniger souverän als der Vater. Du bist in allem der Regent und auch unser guter Hirte. Danke für deinen Beistand, der uns deine Nähe vermittelt und erleben lässt, deinen Heiligen Geist. Und so bitte, führe uns auch jetzt durch die nächsten Momente, wenn wir unsere Gemeinschaft als Kinder Gottes ausdrücken, an deinem Tisch, Herr Jesus Christus. Hilf uns, unser Herz auch richtig zu beurteilen, dass wir uns nicht selbst täuschen. Danke, dass du die Deinen kennst. Amen.